Ja, die heutige Predigt kommt aus Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 17. Lass uns die gemeinsam lesen. Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 17. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skite, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergibt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in eure Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesang und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ich möchte noch einmal beten. Himmlischer Vater, wenn wir jetzt in deinem Wort schauen, möchte ich bitten, dass du unsere Herzen weit machst, um es zu empfangen. Herzen bereit machst, die willig sind, zu folgen. Schenke uns Verständnis, erleuchte unser Sinn. Lass dein Wort in uns Wurzeln schlagen, die reiche Frucht hervorbringen. In Christus Namen. Amen. Neue Kleider kaufen gehen kann für den einen ein erfreuliches Ereignis sein. Für den anderen pur Stress. Aber beide haben das einen gemeinsam. Es ist schön, neue Sachen anzuziehen. Und obwohl wir neue Sachen vielleicht kaufen und haben, gibt es doch diesen einen Pulli und diese eine Hose, die wir doch gerne noch anziehen. Auch wenn er mal ein Loch hier hat oder ein Faden da raushängt, wir verstecken den Fehler vielleicht. Aber einfach weglassen, das geht gar nicht. Heute gebraucht Gottes Wort dieses Bild, um uns aufzufordern, diese alte Kleider auszuziehen und abzulegen und das Neue anzuziehen. Allerdings gebraucht es eine viel stärkere Sprache, um uns zu zeigen, dass diese Angelegenheit ernst zu nehmen ist. Darum steht die heutige Predigt unter der Überschrift: Töte die Sünde, indem du Christus lebst. Lass uns diesen Abschnitt unter den folgenden drei Punkten betrachten. Erstens, den alten Menschen ausziehen, die Verse 5 bis 9. Zweitens, den neuen Menschen anziehen, die Verse 10 bis 14. Und drittens, den Mitmenschen aufbauen, die Verse 15 bis 17. Bevor wir aber in unserem Text uns eintauchen, ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, von wo wir kommen. Weil es werden manche diese Worte hören und meinen, sie müssten noch mit aller Kraft Schweißarbeit leisten und dieser Aufforderung nachkommen. Und sie würden es auch mit Wimpernzucken machen. Es wird andere geben, die diese Aufforderungen hören und sie verzagen innerlich und empfinden, dass jetzt einfach noch eine zusätzliche Last auf ihnen gelegt wird, wo das Leben doch ohnehin so schwer ist. Und das ist bei weitem nicht das, was der Paulus hier bei der Gemeinde in Kolossee bewirken will und was Gott auch nicht bei uns bewirken will. Wir kommen von zwei reichen Kapiteln, wo die Erhabenheit und die Allgenügsamkeit Christi deutlich gemacht wurde. Und den Menschen aufgezeigt wurde, du kannst nichts beitragen, um dich selbst zu retten. Und damals gab es Leute, die durch die Askese gemeint haben, die könnten irgendwas noch beitragen, um von dieser bösen Welt, von diesem bösen Körper, was sie gemeint haben, sich loszubinden. Aber Christus ist der Einzige, der uns retten kann, weil in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Weil Christus am Kreuz schon für die Sünde, über die Sünde gesiegt hat und durch ihn den Lohn der Sünde gebracht hat, indem du mit ihm starbst und indem du auch mit ihm auferstanden bist, weil du verbunden bist mit ihm, weil dein Leben, das du jetzt lebst, in ihm verborgen ist, kannst du die Sünde töten. Also gelten die Aufforderungen, die wir heute lesen, als Mutmacher, dass du deine wahre Identität lebst, dass du zu dem stehst, der für dich in den Tod ging. Und wir es in den letzten Punkt sehen werden, dass wir mit unseren Geschwistern gemeinsam in diesen Krieg ziehen, den alten Menschen auszuziehen. Das ist der erste Punkt. Die erste Aufforderung scheint in erster Linie ein bisschen als Widerspruch in Anbetracht dessen, was Paulus gerade in den ersten zwei Kapiteln geschrieben hat. Aus zwei Gründen. Erstens, weil der Paulus gesagt hat, wir sind mit Christus gestorben. Und er hat es unterstreicht, er hat es wiederholt, wir sind mit Christus gestorben. Also wenn wir mit Christus gestorben sind, was gibt es noch zu töten? Lass uns schauen, ob wir den Unterschied sehen können. Kapitel 2, Vers 20 steht, wir sind den Elementen der Welt gestorben. Und in Kapitel 3, Vers 5 steht, tötet die Glieder. Das eine ist, dass wir den Elementen gestorben sind und das andere ist, dass wir jetzt unseren Glieder töten. In einem geht es um die geistliche Realität und im anderen geht es um die sichtbare Realität. Gott will, dass wir werden, wer wir sind. Unser wahres Ich. Und in diesem Prozess stehen wir unser Leben lang. Und dieser Prozess ist nicht nur eine andere Art zu leben, sondern es durchdringt uns ganz. Bis hin zu unseren tiefsten Sehnsüchte, Gefühle und Gedanken. Der zweite Grund, warum es als Widerspruch erscheint, ist, weil der Paulus gerade den Asketen eindeutig gesagt hat, das, was sie machen, ist falsch. So kommen sie nicht vorwärts in der Heiligung. Und die Asketen waren ja bekannt, dass sie radikal ihr Körper unter Zucht stellten, um da irgendwie vorwärts zu kommen. Und jetzt gebraucht Paulus die gleiche Sprache, die die Asketen verwenden, um uns zu zeigen, dass wir unsere Glieder töten sollen. Und ja, es klingt ähnlich, aber es ist nicht das Gleiche. Paulus will das Bild verwenden, was die Asketen durch ihr Leben gezeigt haben, um uns zu zeigen, wie radikal wir mit unseren Gliedern umgehen sollen. Und merkt, dass die Glieder nicht unser Körper, unser leibliches Körper sind, sondern es betrifft unser Herz und unser Denken. Um genauer zu sein, unseren alten Menschen. Dieser hat uns unser Leben lang geprägt. Es ist egal, wann du Christ geworden bist, jung oder alt. Die Sünde hat uns umprogrammiert. Die Wege, die wir wählen, wie wir reagieren, denken oder reden, sind eingefahrene Furchen, die wir immer wieder wählen. Und dies zu verändern, ist der Fokus in dem Text heute. Aber dieser Prozess ist kein Spaziergang in dem Park. Dieser Prozess findet an den Fronten des Krieges statt. Darum auch die krasse Sprache des Tötens. Jesus sagt in seinem Umgang mit Sünde, dass wir so radikal sein sollen, dass wenn unsere Augen uns zur Sünde verführen, dass wir es rausreißen sollen. Wenn unsere Hand uns zur Sünde verführt, dass wir es abhacken sollen. Jakobus gibt uns eine Waffenrüstung im geistlichen Kampf. Bruder und Schwester im Herrn, ist dir bewusst, dass du im Krieg dich befindest? Die Liste der folgenden Glieder, die wir töten sollen, ist Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die Liste betont sehr stark die sexuellen Sünden. Und zu der Zeit, wo die Christen zum Glauben kamen in Kolossee, war es notwendig, dass sie durch ihren Wandel sich als Christen kennzeichneten, indem sie anders waren als der Umwelt, in der sie lebten. Die heidnische Welt, die auch eng verbunden war mit Götzendienst, hat sich oft durch sexuelle Unmoral gezeigt. Aber diese Liste soll nicht nur gegen der heidnischen Welt was aussagen, sondern die ist sehr jüdisch strukturiert. Es ist so die gleiche Reihenfolge, die Gott auch gegen seinem Volk im Alten Testament gebraucht, um sie anzuklagen, dass sie von ihm abgewandt sind. Die Propheten verwenden dieses Bild, dass wenn die Israeliten Götzendienst treiben, Hurerei treiben. Sie gehen weg von dem Gott, dem sie treu sein sollen und wählen ihren eigenen Weg. Aber wir sehen es auch in unserer heutigen Gesellschaft, dass durch das Abwenden von Gott die Menschen auch vor allem im sexuellen Bereich ihre eigene Regeln erstellen. Es so handzuhaben, wie sie es für gut empfinden. Sie nehmen die Gabe Gottes, verdrehen es und wollen den Geber nicht mehr haben. Und dadurch zerstören sie sich selbst und missbrauchen die Gabe und merken es nicht. Als Christen fordert Gott uns auf, als Gemeinde in Kolossee, aber auch als uns Gemeinde hier in Tübingen heute, dass wir anders sind. Wir sollen nicht mehr unsere Sexualität so ausleben, wie wir es früher gemacht haben. Oder wie unser alter Mensch es gern möchte. Und das heißt, wenn in unseren Gedanken ein Gedanke durch den Kopf fliegt, einen zweiten Blick auf die schöne Frau zu werfen, die gerade vorbeilief, oder den kräftigen, gut aussehenden Mann, dann sollen wir diesen Gedanken töten. Wenn irgendeine Fantasie in unseren Wünschen aufkommt, dann sollen wir es ersticken, nicht weiter füttern. Wenn eine plötzliche Situation kommt, dass wir untreu handeln würden, dann fliehen, nicht denken, wir könnten die Situation meistern. Die meisten von euch sagen, Joab, ich weiß, dass ich das machen muss. Aber wie? Wie es praktisch in unserem Leben aussieht, sieht bei dem einen oder anderen ganz anders aus. Aber wie können wir dagegen kämpfen, als Prinzip gegen unsere Wünsche und die Begierden, die aufkommen? Ist, dass wir in unseren Herzen und Gedanken den Krieg führen. Und das tun wir, indem wir unsere Herzen und Gedanken über Christus nachdenken. Ihn schätzen als den Erhabensten und als allgenügsam. Das ist der Hintergrund, auf dem diese Aufforderung geschrieben ist. Trachtet nach dem, was oben ist, wo Christus ist, nicht nach dem, was hier unten auf Erden ist, steht in Versen 1 und 2 vom gleichen Kapitel. Und im dritten Punkt werden wir diesen Gedanken nochmal aufgreifen. Aber Paulus zögert nicht, diese Aufforderung mit der realen Gefahr des Ungehorsams zu verbinden. Er sagt, weil die Menschen meinen, frei zu sein, weil sie ihre Sexualität frei ausleben, weil die Menschen von Lust und Leidenschaft gefüllt sind und weil sie eine Gier haben, das zu bekommen, was sie nicht haben. Darum wird Gott diese Bosheit und diesen Ungehorsam strafen. Manche lehnen Gott ab, weil er ein strafender Gott ist. Sie sagen, Gott ist Liebe und begreifen nicht, dass aufgrund seiner Liebe er das Ungehorsam strafen muss. Weil er das Gute liebt, muss er das Böse strafen. Weil er seine Kinder liebt, muss er das Böse strafen, das seine Kinder widerfahren. Für jemand, der Gott gegenüber ungehorsam ist, ist sein kommender Zorn eine reale und schreckliche Zukunft. Jedoch für die, die Gott gehorsam sind, ist der Zorn, der sie hätte treffen müssen, auf Jesus Christus gelegt worden. Und sieht, wie Paulus die Gläubigen hier ermutigt. Ihr wart unter ihnen. Ihr habt auch zu denen gezählt, die so gelebt haben. Gott gegenüber ungehorsam. Dazu zählen auch jeder von uns. Aber diese Aussage hilft uns zu sehen, dass dieser Aufforderung nachzukommen, den alten Menschen abzulegen, dass dieser ein Prozess ist. Und es bedeutet nicht, dass wenn wir Christen geworden sind, wir nicht mit Sünde zu kämpfen haben. Paulus fordert uns auf zu töten, weil es etwas noch gibt, das wir töten müssen. Er beschreibt nicht den christlichen Leben als ein perfektes, einfaches Leben. Er ruft uns auf zum Kämpfen, nicht zu resignieren. Dieser Kampf macht aus, wo wir stehen. Und darum fährt Paulus fort und zeigt in seiner zweiten Liste, die ganz anders ist zur ersten. Dass der Kampf nicht nur auf unsere Sehnsüchte und Gedanken basiert oder Wünschen basiert, sondern auch, wie wir miteinander umgehen. Wie wir handeln und vor allem, wie wir reden. Wir meinen vielleicht keine krasse Sünden mehr zu tun als Christen, doch unsere Zunge beweist etwas anderes. Wie reden wir zueinander, übereinander? Wie reagieren wir, wenn uns jemand beleidigt, uns entmutigt? Jakobus sagt, die Zunge ist ein gefährliches Werkzeug. Es kann einen Wald in Brand setzen, ein Riesenschiff wie ein kleiner Ruder tut die Zunge Großes bewirken. Und es ist interessant, dass Paulus sich dann besonders auf die Lüge sich bezieht. Ich meine, welcher erwachsene Christ lügt denn heute noch? Aber das Lügen ist etwas, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Adam und Eva haben eine Lüge geglaubt und brachten der Menschheit den Tod. Es gibt immer wieder Geschichten in der Bibel, wo Menschen lügen und die Lüge richtet nur Schaden aus. Jesus beschreibt die Pharisäer als Kinder des Teufels, der von Anfang lügt. Und zum Kontrast haben wir in der Offenbarung Gott, der sich immer wieder als der Wahrhaftige beschreibt. Wie schnell sagen wir, es geht uns gut, obwohl es auch Bereiche gibt, in denen wir zu kämpfen haben, wo wir Leid tragen, wo wir zweifeln oder entmutigt sind. Wir erzählen, wie unsere Woche war und beleuchten dabei nur die Situation, die wir gern nach außen zeigen wollen. Aber die Stunden, die wir verschwendet haben mit Medien, uns zu beschweren, wo wir aufgeregt waren, lassen wir unerwähnt. Wie schnell treffen wir ein Urteil über das Handeln oder die Aussage eines anderen und erzählen etwas Falsches weiter, was nicht stimmt. Aber wir Christen, wir können am besten lügen. Die anderen lügen vielleicht offensichtlich und einfach, aber wir machen es unter der Illusion, es geht doch den anderen nichts an. Jedoch ist das Einzige, was Lüge tut, Zerstörung, Auseinandertreiben und Misstrauen pflegen. Das gehört aber zum alten Menschen. Und wir sollen den ablegen und den neuen anziehen. Aber schaut genau hin in Vers 9. Ihr sollt euch nicht belügen, weil ihr den alten Menschen ausgezogen habt. Paulus sagt, werdet, wer ihr seid. Eure neue Identität belügt nicht den anderen. Darum legt es ab und lügt euch nicht gegenseitig an. Er sagt nicht, um ein neuer Mensch zu werden, müsst ihr erst aufhören zu lügen. Nee, das hat schon stattgefunden. Er leitet direkt anschließend zu diesem Vers weiter den neuen Menschen anzuziehen, wo er auch wiederum steht, da ihr den neuen Menschen angezogen habt. Dieser Prozess, dass wir den alten ausgezogen, den neuen angezogen haben, muss so gravierend gewesen sein, dass es unsere Identität verändert hat. Jedoch müssen wir noch in unserem Handeln nachkommen. Wenn jemand sich ein Kostüm anzieht oder sich als jemand anders verkleidet, dann sieht man auf den ersten Blick eine andere Person vor uns. Aber wenn wir diese Person kennen und sie ihre normalen Gesten und ihren normalen Ton verwenden, dann fällt diese Täuschung sehr schnell weg. Wenn sie aber die Gesten und die Stimme der anderen Person auch übernehmen, dann fällt es uns schwer zu sehen, wer wirklich hinter dieser Verkleidung steht. Dieses Bild will ich gebrauchen, zu sagen, wir sollen den alten Menschen abtun, die neue Identität auf uns nehmen und die Handlungen, die mit dieser neuen Identität kommen, auch annehmen. Darum lasst uns den neuen Menschen uns anschauen, damit wir auch entsprechend dieser Identität handeln können. Dann komme ich zum zweiten Punkt, den neuen Menschen anziehen. Lesen wir Vers 10 und 11. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skite, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Fällt euch auf, dass dieser neue Mensch erneuert wird. Das ist ein bisschen komisch im Konzept. Wenn wir etwas Neues haben, wieso müssten wir es erneuern? Man tut etwas, das beschädigt ist oder alt ist, erneuern. Aber diese Erneuerung bezieht sich wieder auf den Prozess, dem wir unterlegen. Und das, obwohl wir schon den Alten ausgezogen haben und den Neuen angezogen haben. Auf dieser Erde werden wir den neuen Menschen noch nicht vollkommen haben und besitzen. Den bekommen wir, wenn wir dann im Himmel sind, wo wir frei und losgelöst sein werden von aller Sünde. Und Paulus sagt, dass diese Erneuerung in der Erkenntnis geschieht, nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Also in diesem Prozess des neuen Menschen anzuziehen, kommen wir vorwärts, indem wir in der Erkenntnis wachsen. In der Erkenntnis von, wer Gott ist, was Jesus für uns getan hat, was das bedeutet, was Jesus für uns getan hat. In der Erkenntnis der Schwere der Herrlichkeit Jesu Christi. Und wie geschieht das? Nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Oder anders formuliert, nach dem Muster dessen, der ihn geschaffen hat. Gott hat uns am Anfang in der Abhängigkeit von ihm geschaffen. Jedoch wollte der Mensch dies nicht. Und er meinte, er könnte leben unabhängig von Gott. Und bis heute meinen viele Menschen, unabhängig von Gott zu leben, aber merken nicht, dass Gott ihnen jeden Tag am Leben erhält. Aber wir nehmen zu in der Kenntnis, wenn wir in der Abhängigkeit von ihm leben. So wie er sich es gedacht hat, nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Was euch vielleicht noch aufgefallen ist, ist, dass dieser neue Mensch in Vers 11 zuerst als ein Ort beschrieben wird. Also und den neuen Menschen angezogen habt, der erneut wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht. Und dann werden viele verschiedene Gegensätze und Gruppen beschrieben. Vers 11 betont jedoch eine andere Wahrheit. Es gibt in Christus keinen Grund, auf dem sich jemand berufen könnte, besser zu sein, angenommener zu sein oder besonders zu sein im Vergleich zu den anderen, sondern der Fokus ist Christus. Egal von welcher Ethnie du abstammst, egal welche Prägung du hast, egal was für einen gesellschaftlichen Status du trägst, es trägt in Christus nichts bei. Er ist alles und in allem. Und indem Paulus anfängt, den neuen Menschen als einen Ort zu bezeichnen, setzt er den Schwerpunkt auf die Beziehung, die wir mit dieser Person haben. Und zwar ist dieser Ort in Christus. Ohne eine Beziehung zu ihm, ohne Gemeinschaft mit ihm zu haben, kannst du nicht in der Erkenntnis wachsen. Kannst du nicht in diesem Prozess vorwärts kommen, diesen neuen Menschen anzuziehen. Darum lasst uns nicht in erster Linie nach Sachen suchen, die wir machen sollen, um zu zeigen, dass wir den neuen Menschen angezogen haben. Sondern lasst uns täglich die Gemeinschaft mit Christus suchen. Damit, wie Paulus in Vers 12 weiter beschreiben wird, wir ihn anziehen. Er schreibt dann nämlich, was wir anziehen sollen. Und merkt bei der Beschreibung, dass es Christus sein Wesen und Handeln uns gegenüber beschreibt. Jesus sagt von sich selbst, dass er von Herzen sanftmütig und demütig ist. Gott sagt, er ist langmütig, langsam zum Zorn und reich an Erbarmen. Und dass seine Güte jeden Morgen neu ist. Geschwister, wie wird die Gemeinschaft unter uns aussehen, wenn wir herzliches Erbarmen dem anderen zeigen, weil Christus uns in seinem Erbarmen unter den Armen greift? wenn wir dem anderen die Güte darreichen, die Christus uns mit seinen offenen Armen schenkt. Wenn wir in Demut dem anderen dienen, wie Christus sich erniedrigt hat, bis hin zum Tod am Kreuz. Wenn wir in aller Sanftmut gegenseitig die Schwächen tragen, wie Christus unsere Schwachheit getragen hat. Wenn wir mit aller Langmut die Fehler der anderen ertragen, wie Christus uns nie aufgibt. Wenn wir einander ertragen, wie Christus uns angenommen hat, uns gegenseitig vergeben, wie Christus uns vergibt. Das ist die neue Identität, zu dem Gott uns auserwählt hat. Lasst uns diese anziehen und diese auch leben. Und wenn es ein Kennzeichen gibt, die alle diese Eigenschaften zusammenschnüren soll, dann ist es die Liebe. Aber ich hoffe, ihr könnt sehen von der Auflistung, die wir gerade hatten, dass diese Liebe eine andere ist, als die von heute alle reden, welche sie meinen, durch Fahnen zu repräsentieren. Nein, die Liebe, von der hier die Rede ist, ist eine, die Sünde anspricht, die vergibt. Und das heißt, es gibt was zu vergeben. Weil die Liebe sich am deutlichsten zeigte, als Jesus am Kreuz für uns starb. Warum? Wegen unserer Sünden. Wenn jemand sagt, Gott ist Liebe und straft nicht, dann müsste ich ihm die Frage stellen, warum musste Christus am Kreuz sterben? Warum musste er eine Dornenkrone tragen? Warum musste sein Blut fließen? Warum musste er dort hängen und nach Luft ringen? Warum musste er mitten diese Todesqual schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er dort unsere Sünden trug und Gott ihn bestraft hat um unsertwegen. Es ist diese Liebe, die das ertragen hat, die das erlitten hat, die uns vereint. Und darum lasst uns gemeinsam kämpfen und nicht uns gegenseitig belügen. Und wir wollen das gemeinsame Kämpfen jetzt im dritten Punkt anschauen, mit dem Mitmenschen oder den Mitmenschen erbauen. Wenn Menschen zusammenleben oder zusammenkommen und Leben teilen, dann ist Frieden etwas, das man bewahren will. Es gibt diejenigen, die sich vielleicht wie die Asketen komplett abschotten und dann meinen sie, sie haben ihren Frieden und ihre Ruhe. Jedoch hat uns Gott schon ganz deutlich gemacht, dass er uns geschaffen hat füreinander. Und Paulus spricht hier quasi ein Gebet aus, dass der Friede Christi in ihre Herzen regiere. Dieser Friesenfrieden hat Christus gestiftet. Und diesen Frieden dringt ein bis hin zu unserem Gewissen, dass wir wissen dürfen, dass unsere Sünden vergeben sind, wir angenommen sind, wir geliebt sind. Dieser innere Frieden, der in unseren Herzen regiert, hat einen Einfluss auf, wie wir miteinander umgehen. Wir müssen uns nicht beweisen, wir müssen nicht die Akzeptanz des anderen verdienen. Wir sind auch nicht von einem anderen bedroht. Wir kommen zur Ruhe, indem dass wir in Christus angenommen sind. Dieser Frieden ist in erster Linie mit Gott. Weil wir Frieden mit ihm haben, können wir auch Frieden miteinander haben. Aber Paulus macht auch ihnen klar, dass sie dazu berufen sind. Also es ist etwas, für das sie auch einstehen müssen. Und es zeigt, dass sie das auch stets vor Augen haben sollen und es gemeinsam tun als ein Leib. Und bei allem, was wir uns angeschaut haben, wie wir den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen, gibt uns Paulus Werkzeuge und Mittel, die uns dabei helfen. Und zwar, indem wir uns durchdrängen mit Gottes Wort. Viele von uns haben das schon mal gemacht, aber wir vergessen es immer wieder oder wir kommen dem nicht nach, dass wir Gottes Wort auswendig lernen. Und Paulus sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und es soll uns dienen zum Ermahnen und zu lehren. In unseren Gesprächen lasst uns doch über Gottes Wort uns austauschen. Stellt euch gegenseitig die Frage bei der Kaffeepause später, was hast du in deiner stillen Zeit diese Woche lernen dürfen? Womit fordert dich der Herr heraus? Es fällt uns vielleicht nicht einfach. Dann sagt uns auch Paulus, das geht auch ganz einfach, indem wir miteinander Lieder singen. Wenn ihr mit euren Kindern Geschirr wascht oder im Garten arbeitet, dann singt gemeinsam Lieder, wo ihr die Wahrheiten Gottes in ihre Herzen hineinlegt. Wenn wir unter der Woche uns treffen zum Kaffee trinken oder einen Spaziergang machen, lass noch eins oder zwei Lieder singen, das zum guten Gespräch anregt, das vielleicht uns in diesem Moment gerade nötig ist. Wir haben ein Vorrecht, eine Schatzkammer von geistlichen Liedern zu haben, die gefüllt sind mit Gottes Wahrheiten. Wir sind auch als Wesen geschaffen, die singen können. Aber das Thema Singen ist so ein großes Thema, da könnte man noch mal eine ganze Predigt machen. Ich möchte jetzt noch zu dem letzten Punkt kommen. Der Paulus schließt diesen Teil damit ab, dass er auffordert, dass wir alles, was wir tun, im Namen Jesus tun. Egal, ob es Blumen vorbeibringen, jemanden einladen, jemanden ermutigen, auch korrigieren. Alles soll im Namen Jesu geschehen. Und damit soll unser Fokus wieder auf ihn sein. Dass wir ihn vor Augen haben, wenn wir etwas tun oder sagen. Dass wir ihn widerspiegeln in dem, was wir tun oder sagen. Es passt nicht, wenn wir meinen, im Namen Jesu etwas zu tun oder zu sagen, aber das, was wir tun und sagen, mit seiner Identität, sein Wesen gar nicht passt. Indem wir es in seinem Namen tun, soll uns vor Augen stehen, dass wir es so tun, dass Christus widerspiegelt wird. Es wurden vielleicht viele Aufforderungen in diesem Abschnitt gelesen. Und ich will abschließen, euch nochmal zu ermutigen. Gott will euch nicht mit Aufforderungen peitschen im Glaubensleben, sondern was er verlangt, das hat er schon vollbracht in dem Werk Jesu Christi. Und darum können wir mutig und mit aller Freude, mit aller Kraft die Sünde töten, indem wir Christus anziehen. Amen.